Domradio. Das Thema.
Podcast. Und das Thema heute ist die Buchmesse Migration in Bonn. Wir sprechen mit den Machern dieser Messe, mit Autorinnen und Autoren, und wir schauen gemeinsam auf das, was Besucherinnen und Besucher am Wochenende denn erwartet. Die Messe ist übrigens kostenlos, für alle offen. Also falls Sie noch nichts vorhaben, ich kann es nur empfehlen. Mein Name ist Verena Tröster, wir sprechen hier gleich weiter. Es ist schön, dass Sie uns zuhören. Herzlich willkommen.
Domradio. Das Thema.
Alle zwei Jahre findet sie statt und sie ist so etwas wie ein alternativer Ableger der großen Schwestern in Frankfurt und Leipzig, die Buchmesse Migration in Bonn. Am Donnerstag geht es ganz offiziell los, dann wird im Haus der Geschichte wieder über Themen wie zum Beispiel Migration, Rassismus, Flucht, Glaubensrichtungen und die Fragen des Zusammenlebens der Kulturen gesprochen, und wir wollen genau darüber reden. Wir haben die Veranstalter dieser Buchmesse Migration ins Domradio eingeladen. Wir sprechen später auch über natürlich einige der Bücher, die auf dieser Messe im Fokus stehen. Zum Beispiel über ein Buch, eine Hotline für besorgte Bürger, geschrieben von einem, der sich selber Asylbewerber des Vertrauens nennt. Man darf gespannt sein. Mein Name ist Verena Tröster. Ich freue mich auf zwei spannende Stunden und bin froh, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
Domradio. Das Thema.
Es ist eine Buchmesse mit familiärem Flair, kann man, glaube ich, sagen. Die Buchmesse Migration im Haus der Geschichte in Bonn. Verlage und Buchhändler, die zeigen dort ihre aktuellen Publikationen, und es informieren auch Vereine und zum Beispiel Initiativen aus dem Bereich nationaler, internationaler Migrations- und Flüchtlingsarbeit. Und als Besucher kann man dort also vom 23. bis zum 26. November stöbern, fragen, diskutieren und genießen. Ich habe zwei Gäste, mit denen ich über all das spreche. Möchte. Das ist zum einen Christian Vandenkerkhoff, der ist der Geschäftsführer des Bonner Instituts für Migrationsforschung und interkulturelles Lernen. Ganz herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Danke sehr.
Und dann ist auch Klaus Thüsing da. Er ist unter anderem für die Organisation des Afrikatages zuständig und ist einer der Vorsitzenden des Deutsch-Afrikanischen Zentrums. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Ist das wirklich familiär? Kann man das so sagen, die Messe?
Ja und nein. Also ich denke, familiär auf jeden Fall, dadurch, dass wir wirklich sehr, sehr eng dort zusammenarbeiten, eine sehr freundliche Atmosphäre haben. Also es hat natürlich nicht die Größe der Schwesternmessen, die Sie schon angesprochen haben, aber wir haben dort einen, denke ich, sehr, sehr engen Austausch. Mhm. Und ja, familiär ja, aber andererseits ist die Messe natürlich im Laufe ihrer Geschichte deutlich gewachsen. Wir führen jetzt schon die 11. durch, jetzt ja mittlerweile im Haus der Geschichte, und da hat sich sehr viel getan. Also wenn Sie mal einen Blick in das Programm werfen, wir haben natürlich Autoren, Autorinnen überall aus Bonn und auch aus dem europäischen, zum Teil auch aus dem außereuropäischen Ausland. Mhm. Also ja und nein.
Nehmen Sie uns vielleicht einfach so visuell mal so ein bisschen mit in diese Messehallen. Sind es überhaupt Messehallen, also man kennt es von Frankfurt, Stände, Bühnen, Gespräche, Diskussionen. Wie sieht das in Bonn aus?
Ja, Sie kommen, ist ja im Haus der Geschichte, das heißt, Sie betreten das Haus der Geschichte, kommen in das sehr, sehr große Foyer, und dort erwarten Sie direkt die Messestände. Also wir haben dort etliche Tische aufgebaut mit den verschiedenen Verlagen oder auch Initiativen, die dort tätig sind. Natürlich zentral unser Infostand, den empfehle ich dann auch immer direkt mal anzusteuern. Und von dort geht es dann natürlich weiter. Entweder in die verschiedenen Räume, Seminarräume, Konferenzräume, wo die Lesungen, Fachvorträge etc. eben stattfinden, oder natürlich auch in die Ausstellung des Hauses der Geschichte, das ja mit seinem ganz eigenen Programm uns noch wunderbar da komplementiert.
Alles hat im Jahr 1998 angefangen. Am Anfang war es eine Idee, die erstmal in einem Bonner Stadtteil in Tannenbusch im Gustav-Heinemann-Haus ins Leben gerufen wurde, und zwar von Ehrenamtlern. Herr Thüsing, ist das immer noch so?
Ja, noch heute sind wir alle Ehrenamtler. Wir sind also eine Buchmesse, die kein Unternehmen ist, wie die Lit Cologne beispielsweise, sondern getragen von Freiwilligen. Es gibt ein paar Angestellte des Hauses Migrapolis, des Trägers der Buchmesse, also dieses Bonner Instituts, aber wir leben von Ehrenamtlichen. Und die Idee 98 war, es gibt eine ganze Reihe von Migrantinnen und Migranten, die auch in die deutsche Sprache eingewandert sind. Autorinnen und Autoren, die aber gar keine Chance haben, gehört zu werden, ihre Werke veröffentlicht zu bekommen. Das damals waren wesentlich im Blick Autorinnen und Autoren aus der Türkei, auch kurdische Autoren aus der Türkei, aus anderen Ländern des Nahen Ostens, aus Armenien beispielsweise. Und diesen Autorinnen, Autoren eine Stimme zu geben, überhaupt eine Möglichkeit zu geben, einmal öffentlich aufzutreten, vorzustellen, was sie schreiben, was natürlich für eine Gesellschaft, die immer mehr Migrationsgesellschaft wird, sehr interessant ist. Was denken eigentlich Autorinnen, Autoren über ihre Migration, über Migrationsgeschichten? Was können wir von ihnen lernen? Wie können die uns bereichern? Die hat gar kein Forum, keine Bühne. Und die sollten eine Bühne bekommen durch die Bonner Buchmesse Migration. So heißt sie ja bis heute. Das Buch steht also nach wie vor doch im Mittelpunkt, obwohl es eine Fülle von anderen Veranstaltungen gibt, auch Diskussionsveranstaltungen. Aber das Buch ist nach wie vor sozusagen das tragende Element.
Es gibt auch ein Motto bei der diesjährigen Buchmesse, bei dieser 11. Buchmesse Migration, das heißt Ankommen, Teilwerden, gemeinsam gestalten. Was steckt denn dahinter für eine Idee hinter diesem Motto?
Ja, da gehört natürlich für uns dazu eben allgemein die Idee, Herr Thüsing hat das ja gerade schon beschrieben, wir möchten ins Gespräch kommen. Also wir möchten eine Möglichkeit geben, natürlich eben Autoren, Autorinnen dort eben auch, das ist Literatur ja, ein Spiegelbild der Gesellschaft zu sein und eben auch diese, ja, die Migrationsgesellschaft abzubilden. Und ja, wenn Sie in die Geschichte der Buchmesse gucken, ist, beschäftigt uns schon seit sehr, sehr langer Zeit das Thema, wie können Menschen, die nach Deutschland kommen, besser teilwerden, was, ja, welchen Anteil leisten Sie, welchen Anteil leistet die Aufnahmegesellschaft? Und jetzt natürlich gerade, denke ich, sehr, sehr aktuell auch seit 2015 eine große Anzahl von Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen ist. Es geht es jetzt natürlich für uns vor allen Dingen darum, nicht nur anzukommen, sondern eben auch teilzuwerden der Gesellschaft und diese mitzugestalten. Erst dann können wir von echter Integration sprechen.
Ankommen, teilwerden, gemeinsam gestalten, klingt natürlich nach Prozess, nach Spaß auch und nach einer sehr großen Herausforderung. Und all dem widmet sich also die Buchmesse Migration mit Literatur. Im Domradio Thema sprechen wir genau darüber und gleich geht's weiter hier bei uns.
Domradio, das Thema.
Das Motto beschreibt so ein bisschen den Königsweg oder erzählt, wie es wäre, wenn es perfekt läuft mit der Migration. Ankommen, teilwerden, gemeinsam gestalten. Die Realität ist nicht ganz so rosarot, kann es aber natürlich werden. Und dabei hilft unter anderem Literatur. Denn Literatur gibt es einfach in jeder Kultur, in jedem Glauben, in jeder Nation. Christian Vandenkerkhoff, Geschäftsführer des BIM, des Bonner Instituts für Migrationsforschung, und Klaus Thüsing, Vorsitzender des Deutsch-Afrikanischen Zentrums, sind nach wie vor bei uns zu Gast. Was kann Literatur denn erreichen bei diesem Thema Migration?
Ja, ich würde mal sagen, Literatur schafft natürlich erstmal einen vereinfachten, ich sage auch mal einen sicheren Zugang. Wenn man zu Hause beispielsweise sitzt, sich ein Buch nimmt, kann man sich mit Lebenswelten, Gedankengängen auseinandersetzen, ohne jetzt die Sicherheit seines, ja, persönlichen Komforts verlassen zu müssen. Man schafft also viel leichter Zugang, als es sonst vielleicht der Fall wäre. Und gleichzeitig, und da spielt Literatur ja eine ganz wichtige Rolle, ist Literatur ja, ich habe das eben schon mal gesagt, ein Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, jeder einzelne Autor bringt seine ganz eigene Weltsicht, seine Erfahrung, seinen Lebensweg damit rein und öffnet uns damit auch einen Zugang. Das ist wie ein Fenster in eine andere Welt. Und das führt natürlich auch dazu, dass man besser versteht, was die Menschen bewegt und ja, dadurch eben einen Beitrag auch schafft zu einer besseren Verständigung.
Herr Thüsing, Frage an Sie. Drehen wir es mal um. Welche Rolle spielt denn Migration in der Literatur? Ich kann mir vorstellen, sie ist im Wortsinn wahrscheinlich auch federführend, vielleicht auch im Sinne eines Verarbeitungsmoments für denjenigen, der migriert.
Ja, wir gestalten ja vom Deutsch-Afrikanischen Zentrum den Afrikatag als festen Bestandteil der Bonner Buchmesse Migration. Und wir lassen natürlich Afrikanerinnen und Afrikaner als Autorinnen selbst zu Wort kommen, aber auch Comedians und andere Künstler, auch darstellende Künstler. Und da spielt natürlich Migration schon eine ganz wichtige Rolle, auch in der Literatur. Wir haben beispielsweise in diesem Jahr eingeladen Enoch Mayo Messe, der ursprünglich aus dem Kamerun kommt, in Europa studiert hat, zurückkam, politischer Aktivist wurde, ins Gefängnis kam, mehrmals, und dann nach Europa herauskam, nachdem Penn eine große Aktion für ihn gemacht hatte. Und das ist natürlich ein Migrant zwischen den Welten. Und in seinen Werken spielt sich natürlich sein Schicksal wieder. Mhm. Er liest bei der Bonner Buchmesse aus dem Tagebuch eines Illegalen und er liest aus einer Sammlung Texte verfolgter Autoren. Da sieht man, dass hier ein Schriftsteller sozusagen sein eigenes Leben literarisch verarbeitet und uns mitnimmt auf seine Reisen, auf seine Probleme, mhm. auf seine Unterdrückung, auf seine politischen Hoffnungen aber auch.
Das ist thematisch natürlich im ersten Moment düster. Es geht um Heimat verlassen, in der Fremde neu beginnen. Das hat mit Themen zu tun, die auch so Wehmut aufkommen lassen. Spürt man das auf der Messe? Ist diese Literatur eher düster?
Nein, düster würde ich sie sicherlich nicht nennen. Es sind natürlich zum Teil schwierige Themen, es sind traurige Themen. Schicksale werden da verarbeitet, wie der Thüsinger gesagt hat. Aber Sie werden überrascht sein, wie viele Autoren da auch ihren ganz eigenen Weg gefunden haben. Also jetzt mal wahllos herausgegriffen. Mahmoud Falaki hat ein Buch geschrieben, ich bin Ausländer und das ist auch gut so. Ich habe mir das angesehen, das ist sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr witzig geschrieben, wo er ein bisschen beschreibt, wie er sich da ein bisschen stößt auch an der deutschen Art zu sein und wo da Missverständnisse sind, auf eine ganz, ganz witzige Art und Weise. Also das haben wir natürlich auch. Also das Thema kann auch auf andere Arten, also nicht nur schwermütig angegangen werden.
Klar, kann man sich vorstellen. Da ist natürlich auch Optimismus, das Neue, die Integration und dieses Wir schaffen das, Herr Thüsing. Beobachten Sie das, diesen Schwung, diese Euphorie, wir kriegen das hin auf der Messe?
Ja, das beobachten wir schon. Wir natürlich machen auch Musikveranstaltungen. Afrikanische Musik spiegelt sich auch Lebensfreude, Hoffnung, jenseits aller Traurigkeit, jenseits aller Lebenskrisen und Katastrophen. Mhm. Also das ist so ein Punkt, auf den wir schon Wert legen. Das Zweite ist, dass wir aber Autoren zu Wort kommen lassen, wie auch in diesem Jahr beispielsweise Elnathan John, der aus Nigeria kommt und einen Bildungsroman geschrieben hat, an einem Dienstag geboren. Sie wissen vielleicht, dass in Afrika Menschen jeweils mit ihrem afrikanischen Namen genannt werden nach dem Wochentag, an dem sie geboren sind. Man kann sofort, wenn sich jemand vorstellt mit seinem afrikanischen Namen, wissen, ist der Montag, Dienstag, Sonntag oder wann immer geboren. Mhm. Und er ist an einem Dienstag geboren. Und er beschreibt das Leben eines jungen Mannes im Norden Nigerias. Und da gibt es diese Terrororganisation Boko Haram. Und das wird schonungslos aufgeklärt. Die Hoffnungslosigkeit der Jugend, die dann, weil sie keine soziale Perspektive hat, keine Lebensperspektive hat, zu Boko Haram überläuft, dort in eine der schrecklichsten Terrororganisationen der Welt hineingerät. Und dennoch formuliert er Hoffnungen, Zukunft, wie ein Leben jenseits von Boko Haram gelingen kann. Und das ist sozusagen seine Botschaft. Er tritt nicht auf, Nathan John, als Propagandist für ein Afrika, was immer diskriminiert wird als Afrika der Kriege, der Katastrophen. Er sagt, ja, diese Katastrophen gibt es. Aber wir Afrikaner, wir gehen damit um. Wir haben dennoch Perspektiven, Hoffnungen, verlieren nicht die Zukunft und denken, dass das unsere Botschaft ist. Mhm. Afrika hat eine Zukunft und wird nicht nur der Krieg, der Kontinent der Katastrophen sein.
Und Sie sind mit Leidenschaft dabei, das kann man sehen.
Wir versuchen
das
es.
Das ist ja toll. Zu Gast sind ganz viele Akteure der Flüchtlingsarbeit auch auf dieser Messe, auch Betroffene natürlich, die gemeinsam diskutieren und vielleicht auch streiten.
Ja, natürlich. Das ganze Thema bringt natürlich viele Fragen auf. Und wir versuchen uns, oder wir haben es immer versucht, uns in der Buchmesse auch kritisch mit Themen auseinanderzusetzen. Also wir wollen jetzt einfach eine ganz naive Auseinandersetzung vermeiden. Wir haben zum Beispiel auch Fachvorträge, zum Beispiel zur Thematik Konsum. Wie viele Sklaven halten Sie? Von Frau Professorin Evi Hartmann oder Professor Dr. Kreier spricht über den Sprachgebrauch im Zusammenhang mit der Geflüchteten. Und es gibt auch eine spannende Diskussion, wie offen sollen unsere Grenzen sein? Ja, wo es letzten Endes, wo dann irgendwo Gesinnungs- auf Verantwortungsethik trifft und versucht, einen Mittelweg zu finden, wo wir uns dann auch positionieren können.
Sehr spannend. Wir stecken gerade ja auch einfach mittendrin in diesem Prozess. Die Bonner Buchmesse Migration, die ist für alle interessierten Besucher und Besucherinnen übrigens kostenlos, ohne Anmeldung zugänglich, bis zum 26. November, also Sonntag, im Haus der Geschichte in Bonn. Wir reden darüber. Ich bin ganz gespannt schon auf meinen nächsten Gast. Das ist jetzt gleich in der kommenden halben Stunde, nämlich Ali Can. Das ist ein junger Türke, der ebenfalls auf der Messe zu Gast ist und der sein Buch vorstellt, das er geschrieben hat, über seine Erfahrungen mit einer Telefonhotline für besorgte Bürger. Gleich erzählt er uns davon.
Domradio, das Thema.
Wer an diesem Wochenende die Buchmesse Migration in Bonn besucht, der möchte reden über Integration und über das Zusammenleben der Migranten in der Gesellschaft vielleicht. Aber es gibt auch Menschen, die wollen darüber erstmal gar nicht reden, nämlich diejenigen, die Flüchtlinge fürchten, die zum Beispiel ihr Kreuzchen bei der AfD machen, die zu Pegida gehen, die aus Sorge dicht machen. Und genau die will Ali Can erreichen. Der junge Türke, oder wie er sich selbst nennt, Asylbewerber ihres Vertrauens, betreibt nämlich eine Telefonhotline für besorgte Bürger und er ist jetzt am Telefon. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Immer mittwochs und donnerstags abends habe ich im Internet gesehen, von 18 bis 20 Uhr ist diese Hotline für besorgte Bürger erreichbar. Wie muss man sich das vorstellen? Sie sitzen dann vorm Telefon und warten, wer da anruft, oder wie läuft es?
Ganz genau. Also es gibt eine richtige Hotline-Nummer, eine 0800-Nummer. Und mittwochs und Donnerstagabends zwischen 18 und 20 Uhr kann man mich erreichen oder neuerdings auch einen Freund, der in meinem Friedensverein tätig ist. Also falls ich auch mal nicht kann und mit uns oder mir zum Beispiel über Integration, Muslime, Flüchtlinge oder Menschen mit Fluchthintergrund sprechen, ohne dass man das Gefühl haben muss, dass man abgestempelt wird. Man kann seine Meinung sagen, man kann aber auch Fragen stellen, falls man schon immer mal wissen wollte, warum junge Männergruppen oft in der Innenstadt zu sehen sind, was Muslime denken und so weiter, kann man anrufen. Und ich bin irgendwo in Deutschland und gehe an mein Handy ran. Also das Telefon wird weitergeleitet, das Telefonat. Und ja, wir können dann in einem anonymen und vertrauten Rahmen dann gemeinsam sprechen.
Was für Menschen sind das, die da anrufen?
Da ist eine große Bandbreite. Im Endeffekt ist die Hotline ja an besorgte Bürgerinnen und Bürger gerichtet. Das heißt, all jene Menschen, die sich Ängste, Sorgen oder Zweifel haben bezüglich der Einwanderung von geflüchteten Menschen oder Migranten, der kann anrufen. Da sind Menschen dabei, die haben eine definitiv sehr konservative Meinung, ein sehr nationalistisches Bild. Aber da sind auch Bürgerinnen dabei, die sich schon für Geflüchtete engagieren, aber dennoch manchmal verunsichert sind und sich Sorgen machen. Weil Sorgen, die kann ja jeder haben.
Haben Sie auf all diese Fragen, die da kommen, immer eine Antwort?
Also ich habe immer eine Antwort, aber keine Antwort, um Fragen zu klären immer. Also ich bin ja nicht jemand, der für alle Muslime spricht, der für alle Geflüchteten spricht, sondern nur ein junger Mensch, der sich auch Gedanken macht und gemeinsam mit dem Anrufer oder der Anruferin reflektieren möchte. Also ich möchte natürlich auch Antworten geben, wenn jetzt jemand sagt, warum kommen alle Flüchtlinge nach Deutschland, dann kann ich ja zum Beispiel schon sagen, es sind nicht alle, die nach Deutschland kommen. Es gibt beispielsweise 65 Millionen Flüchtlinge weltweit, aber das ist nicht das, was ich sagen möchte. Also ich möchte nicht jemand sein, der belehrt oder etwas sagt, sondern ich möchte auch selbst die Meinung mir anhören und wissen, was besorgte Bürgerinnen bewegt. Und dann können wir gemeinsam mal darüber reflektieren, wie man das noch so sehen kann. Und falls sich jemand Sorgen macht, weil er denkt, es läuft alles schief, dann glaube ich, dass ich manchmal, naja, auch so eine Perspektive einbringen kann, die auch Hoffnung macht. Weil Integration kann ja gelingen. Zumindest bei mir sagt man häufig, das ist gelungen. Und ich berichte dann gerne auch von meinen Erfahrungen, wie Integration gelingen kann.
Über Ihre ganz persönlichen Erfahrungen sprechen wir später auch noch. Eine Frage habe ich noch. Wie kam es zu dieser Idee? Gab es da so eine Initialzündung, wo Sie gedacht haben, Mensch, da muss ich doch was machen. Ich muss doch aufklären oder helfen.
Ja, also Initialzündung an sich gab es nicht zur Hotline. Aber es war so, dass ich schon Monate vorher in ostdeutsche Städte gereist bin, die ich häufig in den Medien gesehen habe, wo Asylbewerber angegriffen wurden oder wo Menschen waren, wie bei Pegida, die eben marschiert sind. Es gab Auseinandersetzungen in Bautzen, Dresden, Freital. Und meine Erfahrungen dort haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich brauche mehr Wertschätzung. Und irgendwann gab es tatsächlich zwar so einen Anruf von einer Frau, die meine Nummer im Internet gefunden hatte, und gesagt hat, ich möchte mal mit, also sie sagte, sie möchte mit mir reden. Und es hat sich herausgestellt, dass ich sie bei Pegida kennengelernt hatte. Und ja, fortan habe ich gemerkt, ja, so ein Migrant des Vertrauens ist eigentlich gar nicht schlecht, der einfach erreichbar ist für Menschen, die das Bedürfnis haben zu sprechen. Aber da ist eben in der Vergangenheit schon viel passiert. Ich war bei Pegida, ich war in Hoyerswerda, wo es auch mal eine Art Pogrom gab. Und dort habe ich eben die Erkenntnis gehabt, dass man wertschätzend mehr miteinander sprechen sollte und nicht immer übereinander. Und dass ich mich gerne gegen diesen Spalt in der Gesellschaft einsetzen will. Und ja, irgendwann dachte ich, dann kann ich ja vielleicht telefonisch zumindest erreichbar sein, wenn ich denn schon nicht immer irgendwie überall in Deutschland anwesend sein kann.
Das sagte Ali Can, der eine Hotline für besorgte Bürger betreibt und unter anderem auch Teil des Programms der Buchmesse Migration ist. Und wir reden gleich noch ein bisschen weiter.
Domradio. Das Thema.
Wir sprechen mit einem Mann, der hat eine Hotline für besorgte Bürger ins Leben gerufen und beantwortet Fragen rund um Themen wie Flüchtlinge, Integration. Er spricht mit Menschen über ihre damit verbundenen Sorgen und Ängste und hat auch ein Buch genau darüber geschrieben. Dieses Buch wird auf der Buchmesse Migration jetzt am Wochenende auch vorgestellt. Ali Can, ganz schön, dass Sie zugeschaltet sind. Willkommen nochmal. Sie waren früher ja selbst Asylbewerber. 1995 sind Sie als Kleinkind mit Ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Was sind so Ihre Erfahrungen daran? Wie war das damals für Ihre Familie?
Meine Familie und ich, genau, sind 95 hergekommen und da gab es noch nicht so eine sehr große Engagementkultur, wie sie jetzt zustande gekommen ist oder sich entwickelt hat. Seit 2014 gibt es ja wirklich viele Kreise, Asylhelferinnenkreise. Und damals war es dementsprechend sehr schwer für uns. Und es hat sich aber damals schon abgezeichnet, dass eben oft die Türken und Kurden, die schon hier länger gelebt haben, für uns wie Brückenbauer gedient haben. Und die haben uns oft dann Formulare übersetzt, bei Behördengängen geholfen. Dennoch muss ich sagen, wir hatten sehr schwer familiär. Ich persönlich hatte das Glück, dass ich aber relativ natürlich im kleinen Kindergartenalter in der Schule Freunde gefunden habe, deutsche Freunde, die mich immer wieder eingeladen haben und damit mir auch zum Beispiel die deutsche Kultur, was auch immer natürlich darunter alles fällt, gezeigt haben. Im Münsterland bin ich ja aufgewachsen, da wurde ich am Heiligabend in die Kirche mitgenommen. Der Vater eines Freundes hat mich immer in die Kneipe mitgenommen mit meinem besten Kumpel zusammen. Wir haben Fußballspiele geguckt. Oder in Gießen, Jahre später, als ich dann 16 war, konnte ich dann im Stadttheater mitmachen. Da hat man mir angeboten, mitzuspielen. Also ich persönlich hatte das große Glück, durch persönliche Beziehungen eben Einblicke zu erhalten und zu partizipieren. Aber als wir neu nach Deutschland gekommen sind, das war schon sehr, sehr schwer, weil so jemand, der eben hierher kommt, neu angekommen ist, und meine Eltern sind auch nicht in dem Sinne gebildet, meine Mutter ist Analphabetin. Wir hatten es sehr, sehr schwer, vor allem bei Behördengängen und Wohnungssuche und so weiter. Und ja, ich persönlich hatte dann später mehr Glück.
Ist das so ein Gedanke, der auch wieder hochgekommen ist, als 2015 dann wirklich diese vielen Geflüchteten nach Deutschland gekommen sind, dass Sie sich daran zurückerinnert fühlten?
Ganz genau. Ich weiß eben genau, wie sich Asylbewerber oder Menschen mit Fluchthintergrund in Deutschland fühlen. Da ist der Wille groß, sich in die Gesellschaft zu integrieren, was zu machen. Aber oftmals fehlt es eben an Brückenbauern, die diese Menschen abholen und Verständnis zeigen, aber auch begrüßen. Und da ich beide Seiten kenne, also weil ich hier sozialisiert bin und weil ich aber auch einen Migrationshintergrund habe und diesen ganzen Asylprozess durchlebt habe, ja, angefangen von, dass man geduldet ist, bis hin zu, dass man nicht wirklich verreisen kann, dass man irgendwann einen eingeschränkten Aufenthaltstitel hat, wo dann der Papa irgendwann doch erwerbstätig sein kann. Ich habe das alles erlebt und gemeinsam mit den Erfahrungen dann der deutschen Kultur kann ich sozusagen gut vermitteln. Und tut das auch seinen Beitrag eben in meinem Engagement. Und ich kann Verständnis schaffen für verschiedene Gruppen.
Ich würde Ihnen auch ziemliche Friedenskompetenzen unterstellen. Sie waren ja zum Beispiel mit einem Bauchladen mit Schokolade bei Pegida-Demos dabei. Sie haben da mit den Menschen am Ende sogar Weihnachtslieder gesungen. Sie engagieren sich bei UNICEF. Sie halten Workshops zum Umgang mit kultureller Vielfalt. Haben Sie vielleicht aus Ihren Workshops heraus eine kleine Übung für uns, die wir jetzt hier im Studio dazu machen könnten? Was gibt es, was man tun kann, um Nähe zu schaffen?
Das fängt, also wenn man Nähe schaffen möchte zwischen verschiedenen Menschen, muss man immer bei sich selbst anfangen. Also Nächstenliebe geht ja auch zunächst einmal über die Liebe zu sich selbst. Und man muss zunächst einmal wissen, dass man sich selbst reflektieren sollte und gucken, mit was für einem Weltbild geht man überhaupt raus? Welche Haltung hat man? Dafür hilft es schon zu wissen, dass es ja eben verschiedene Perspektiven gibt. Und je nachdem, wie man auf die Welt schaut, ergeben sich Möglichkeiten. Eine kleine Übung dafür wäre, wenn Sie sich jetzt mal Ihren Zeigefinger nehmen, in die Höhe halten, vor den Augen, den Zeigefinger halten. Jetzt machen Sie mal das linke Auge zu und schauen mit dem rechten Auge nur auf Ihren Zeigefinger. Mit dem rechten Auge auf den Zeigefinger schauen. Und nun machen Sie das rechte Auge zu und schauen mit dem linken Auge auf den Zeigefinger.
Wenn er springt.
Jetzt wieder das Auge wechseln, genau, der Zeigefinger verschiebt sich. Und das, diese kleine Übung zeigt schon, egal, wie wir auf die Welt, also wenn wir die Perspektive wechseln, ändert sich auch die Welt, wie wir sie sehen. Und diese Übung zeigt, dass es sich schon lohnt, mal die Gespräche mit Andersdenkenden aufzusuchen. Also dass wir Menschen nicht direkt abstempeln sollten, dass wir die Begegnungen suchen sollten, ein wenig offen sein sollten für die Welt. Weil dann kann es eben sein, dass wir merken, da gibt es ja nicht nur eine Erfahrung, nicht nur einen Wert, eine Ansicht, sondern es gibt verschiedene Perspektiven und das schafft schon Nähe, wenn man eben dann offener wird und weiß, okay, ich gehe raus und erlaube auch andere Perspektiven.
Mhm. Letzte Frage, kann Integration klappen?
Integration kann definitiv klappen, hängt aber davon ab, wer daran beteiligt ist, ob der Wille da ist. Also für Integration muss definitiv zunächst mal der Wille da sein, desjenigen, der sich integrieren will. Das ist aber nicht auf Zuwanderer nur beschränkt. Ein Reichsbürger beispielsweise, der erkennt auch viele Aspekte des deutschen Staates nicht. Den muss man genauso integrieren, genauso wie man einen Extremisten, ob es jetzt ein Linker, Rechter ist, den muss man auch integrieren und sagen, hier halte ich an Gesetze, es gibt die Grundwerte. Aber bei Einwanderern, Integration ist natürlich da nochmal ein bisschen spezieller. Es kann gelingen, wenn man auch Menschen hat, die einem die Angebote geben, zu partizipieren, die deutsche Kultur kennenzulernen. Also der Wille muss da sein, gleichzeitig muss auch jemand da sein, der einen aufnimmt, an der Hand führt, beim Ankommen hilft, bei der Orientierungssuche hilft. Dann, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, dann kann Integration gelingen und wir können zu einer Gesellschaft des Miteinanders werden.
Das sagt Ali Can. Er plädiert für eine Haltung des Miteinanders und gegenseitiger Wertschätzung. Ganz lieben Dank, dass Sie uns davon erzählt haben. Ganz viel Erfolg für die Veranstaltung auf der Buchmesse Migration. Danke.
Danke auch.
Domradio, das Thema.
Autorinnen und Autoren aus allen Himmelsrichtungen, die waren im Vorfeld der Buchmesse Migration dazu aufgerufen, ihre Gedanken und Texte zum Literaturwettbewerb einzureichen. Geschrieben werden sollte zum Motto Ankommen, Teilwerden, gemeinsam gestalten, also dem diesjährigen Motto der Messe. Christian van den Kerkhoff, Geschäftsführer des BIM, des Bonner Instituts für Migrationsforschung und interkulturelles Lernen, und Klaus Thüsing, Vorsitzender des Deutsch-Afrikanischen Zentrums, sind nach wie vor bei mir im Studio. Zu Gast. Die Preisverleihung für diesen Wettbewerb, die wird Samstagnachmittag stattfinden. Ich gehe mal davon aus, Sie dürfen uns noch nicht sagen, wer es wird.
Leider noch nicht, dann wäre ja schon die Überraschung weg.
Sind denn viele Menschen der Aufforderung, was einzureichen, gefolgt?
Doch, also wir haben wirklich eine große Anzahl von Beiträgen bekommen. Wir haben die Möglichkeit geboten, sich entweder in Erzählungen oder Kurzgeschichten zu äußern oder in Kinder- und Jugendgeschichten oder in Gedichtsform. Und da haben wir wirklich in diesen drei Kategorien jede Menge Beiträge bekommen. Das Thema Ankommen, Teilwerden, gemeinsam gestalten ist ein Thema, was sehr viele Menschen bewegt, auch gerade junge Schreibende oder auch ältere. Das ist aber wirklich ein großer Durchschnitt, den wir damit erreichen haben und eine rege Beteiligung.
Wissen Sie, worauf die Jury geschaut hat bei der Auswahl dieser Texte?
Also sind verschiedene Aspekte. Natürlich der literarische Ausdruck ist sehr, sehr wichtig, aber es ging auch darum, wie kreativ geht man mit diesen Themen um? Was sind die neuen Ideen, die da reinkommen? Was ist die, wie ist der Ausdruck? Also ganz, ganz viele verschiedene Kriterien. Ich selber war nicht in der Jury, aber ich war sehr beeindruckt davon, was da alles mit reinfließt in so eine Bewertung.
Es gab ganz unterschiedliche Genres ja auch, in denen geschrieben werden konnte, Texte aus den Kategorien Lyrik, Erzählungen, Kurzgeschichten, Kinder- und Jugendgeschichten. Wie läuft denn die Preisverleihung ab am Samstag?
Also es werden natürlich, sind alle eingeladen, die an dem Literaturwettbewerb teilgenommen haben. Und es wird dann aus den jeweils drei Bestplatzierten in den Kategorien wird etwas vorgelesen. Es gibt auch eine Einschätzung der jeweiligen Juroren nochmal, die erklären, warum das Werk ausgezeichnet wurde. Und da wird natürlich auch ein kleines Geschenk überreicht und es findet die öffentliche Anerkennung statt.
Dieser Samstag, der steht ja jetzt nicht nur im Zeichen des Literaturwettbewerbs, sondern ist auch ja aus der Tradition heraus Tag des afrikanischen Kontinents. Und auch da findet man junge Autorinnen, Autoren und Newcomer. Mit dabei, habe ich gerade im Programm gesehen, ist zum Beispiel eine Spoken-Word-Künstlerin, Lysania Hertüsing. Was genau erwartet die Besucher dort?
Ja, wir geben seit Jahren jungen Autorinnen und Autoren eine Chance, ihre Texte vorzutragen, ihre Texte vorzustellen. Also Menschen, die noch gar nicht veröffentlicht haben, zum Teil, um ihnen ein Forum zu bieten, verbunden mit einem Workshop, mit einer erfahrenen Frau in diesem Jahr, die selbst Autorin ist, die sozusagen ein paar Regeln des kreativen Schreibens vermittelt. Aber zunehmend spielt auch Poetry Slam, Spoken Word, eine Rolle. Mhm. Also Menschen, die gar nicht unbedingt ihre Texte aufschreiben müssen in Büchern, sondern die ihre Texte vortragen. Und das spielt in der afrikanischen Tradition eine große Rolle. Diese Märchenerzähler, die auch mit Musik ihre Gedanken vortragen, das knüpft also unmittelbar an, mhm, an bestimmte Traditionen. Und wir geben solchen jungen Autorinnen und Autoren, die dabei sind, zu veröffentlichen, ihre Werke vorzustellen, eine Chance durch dieses Forum junger Autoren. Und das machen wir seit 4 Buchmessen bereits.
Wenn man jetzt erstmal vielleicht nicht so Afrika-affin ist, gar nicht so viel weiß auch darüber, warum sollte man trotzdem kommen?
Ja, man sollte kommen, weil man über Afrika mehr lernen sollte. Mhm. Und wie kann man über Afrika lernen? Indem man nicht nur irgendwelche Trivialromane liest, mein Herz blieb in Afrika, Sehnsucht nach Afrika, der rote Elefant oder naiv zweifelhafte Biografien wie die weiße Maasai, sondern wir sollten den Afrikanerinnen und Afrikanern selbst zuhören. Wir hatten einmal ein Motto in der vorvorigen Buchmesse, was sehr gut zum Anliegen dieses Afrikatages passt und das Anliegen deutlich macht. Ein afrikanisches Sprichwort. Das heißt, wenn der Hase nur der Hyäne zuhört, wird er nie wissen, wie der Büffel wirklich ist. Also, wenn wir nur vermittelt durch diese Trivialliteratur uns ein Afrika Bild machen, Afrika als Sehnsuchtsraum der zivilisationsmüden Europäer, wo natürlich Menschen nur am Rande vorkommen, wo die Tiere im Mittelpunkt stehen. Ja, was haben wir dann für ein Afrika-Bild und wie erschrocken sind wir dann über die Meldungen im Fernsehen, in den Nachrichten? Also das passt ja irgendwie nicht zusammen. Deshalb ist der Afrika-Tag der Versuch, Afrikanerinnen und Afrikaner selbst zu Wort kommen zu lassen. Ich sage deshalb, lest afrikanische Autoren. Es sollten vielleicht 1500 Bücher in deutscher Sprache geben, in Deutsch übersetzt von afrikanischen Autoren. Immerhin haben wir es auf fast 600 inzwischen geschafft. Mhm. Es gibt einige Verlage, die da sehr aktiv sind, auch neue Verlage, die da aktiv sind. Also man kann afrikanische Stimmen lesen, hören, erleben und dadurch über Afrika lernen. Und da lernt man sehr viel mehr als aus allen möglichen Berichten über Afrika, geschweige denn über Filmen, die in Afrika spielen, europäische Spielfilme, wo Afrikaner ja höchstens mal als Safari-Führer eine Rolle spielen, aber doch sonst ein weißes Milieu nach Afrika verpflanzt wird wegen der exotischen Kulisse. Das ist nicht Afrika, sondern was die afrikanischen Autorinnen und Autoren uns sagen. Das ist Afrika, daraus kann man etwas über Afrika lernen. Mhm. Also lest Bücher von afrikanischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und das möchten wir in die Köpfe der Leute bringen und laden dazu ein.
Und das Ganze endet, das haben Sie mir eben gesagt, als das Mikrofon aus war, natürlich in einem Fest.
Ja, es endet abends mit einem bunten Kaleidoskop, mit einem Kabarettisten, mit afrikanischer Musik. Denn trotz aller Probleme, die Lebensfreude lassen wir uns nicht nehmen. Und deshalb endet jeder Afrika-Tag mit einer Party. Und das passt auch zu Afrika, weil wir werden nicht in Trauer versinken, sondern werden trotz allem das Leben feiern. Und das will der Afrikatag mit dem Abschluss deutlich machen. Wir feiern zum Schluss eine Party.
Der Samstag, der steht also im Zeichen des afrikanischen Kontinents und des Literaturwettbewerbs. Einzelheiten dazu finden Sie auch im Netz. Den Link zur Buchmesse Migration auch bei uns auf domradio.de unter der Rubrik Das Thema. Das Thema heute ist die Buchmesse Migration in Bonn. Beim Blick ins Programm dieser Buchmesse bin ich direkt hängen geblieben, als ich folgenden Satz gelesen habe: Wir machen das, weil da nämlich so viel Enthusiasmus drin steckt und so eine ganz bewusste Entscheidung, ist mir jetzt egal, wir packen das einfach an. Gesagt haben diesen Satz in Deutschland seit 2015 mit Sicherheit sehr, sehr viele Menschen, und zwei, die dazugehören, die sind jetzt bei mir im Studio zu Gast. Das ist zum einen Ellen Klant, sie ist pensionierte Lehrerin, und Doropas Weingartz, ehemalige Kommunalpolitikerin. Ihnen beiden ganz herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, guten Tag.
Sie haben dieses Buch herausgegeben mit diesem wirklich schönen Titel, Wir machen das. Was steckt für Sie hinter diesem Satz, Frau Pass-Weingartz? Was ist das?
Angela Merkel hat gesagt, als die ganzen Flüchtlingsströme zu sehen waren über alle möglichen Medien, wir schaffen das in einer Situation, die sehr schwierig war. Aber mein Mann und ich, wir haben uns vorgenommen, dass wir unseren Teil dazu beitragen wollten, zu einem Wir machen das. Und haben etwas länger diskutiert, ob wir unser Zimmer, was wir ursprünglich mal vermietet hatten, wo unsere Kinder gelebt haben, ob wir das nicht in so einer Situation einem jungen Menschen zur Verfügung stellen, der vielleicht Hilfe braucht und wo wir unsere Unterstützung anbieten können. Mhm. Es hat schon etwas länger gedauert, weil wir sind nicht mehr die Jüngsten. Wir haben drei Kinder großgezogen, aber wir haben gedacht, es ist vielleicht eine Hilfe, die wir anbieten können. Wir haben dann mit dem Jugendamt Kontakt aufgenommen, da ich ja lange Jahre Kommunalpolitikerin war, haben mir gerade die jungen, unbegleiteten Flüchtlinge sehr am Herzen gelegen. Und wir haben dem Jugendamt gegenüber erklärt, dass wir gerne einen jungen Mann aufnehmen möchten.
Und geworden ist es ein 16-jähriger Flüchtlingsjunge aus dem Iran, dem Sie, glaube ich, einen Pseudonymnamen gegeben haben.
Genau, Amin.
Und dieser Junge ist dann eingezogen in die Räume ihrer eigenen Kinder. Was haben die denn dazu gesagt?
Also wir haben ein sehr offenes Gespräch geführt. Meine Kinder sind auch sehr aufgeschlossene Menschen, das sage ich mit einigem Stolz. Und sie haben sich sehr gefreut darüber, dass wir uns dazu durchgerungen haben und haben das sofort vollends unterstützt. Es hat mich sehr angerührt, dass zum Beispiel Freunde von meinen Kindern dann zum Beispiel Kleidung abgegeben haben.
Wie war das? Also ich weiß, es gab auch Themen, da gab es so ein bisschen konfliktreiche Diskussionen. Beim Thema Rolle der Frau zum Beispiel gab es unterschiedliche Vorstellungen. Können Sie das erzählen?
Ja, es ist öfter, Amin und ich haben öfter diskutiert. Er hat meine Rolle zu Hause gesehen, dass ich zum Beispiel vieles mache, politisch tätig war oder eben auch jetzt in anderen Bereichen tätig bin. Ich bin nicht immer in der Küche gewesen. Seine Mutter hatte 12 Kinder und sie hat sozusagen morgens ab 3 Uhr die Familie organisiert und hat dann in weiten Teilen gekocht für die Familie. Das ist auch in weiten Teilen im Iran die Situation. Nachdem der schiitische Islam so stark geworden ist, sind die Frauen sozusagen wieder in die Küche zurückgedrängt worden. Er fand das absonderlich. Also wir haben dann zusammen gekocht und er hat zum Beispiel seinen Reis 7 Stunden lang gekocht. Und ich habe ihm in der Situation gesagt, der Reis ist wunderbar, Amin, aber diese Zeit habe ich nicht und die werde ich auch nicht investieren. Er fand es manchmal komisch. Wir haben keinen Streit darüber gehabt, aber wir haben viel diskutiert. Ich habe ein Buch gelesen von einer iranischen Journalistin, die das alltägliche Leben von Frauen beschreibt. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich sehr, sehr viel besser verstanden, was Amin für Schwierigkeiten hat mit mir.
Also Perspektivwechsel auch durchgezogen.
Ja, auf jeden Fall.
Gab es Diskussionen um das Thema Religion?
Ja, wir waren sehr gespannt. Wir haben als Pflegefamilien einen sogenannten Gastelterntreff, wo wir uns austauschen, der auch eine richtige Unterstützung für uns war in schwierigen Situationen, zum Beispiel während des Ramadans. Da sind dann einige Jungen, sag ich mal, aus den Gastelternfamilien morgens halt ohne Essen in die Schule, mussten Sport machen, sind dann umgekippt und haben dann nachts sozusagen die Küche wenn alle geschlafen haben, haben die gekocht und es war ziemlich schwierig für die Gasteltern. Bei uns war es anders. Amin ist nie in die Moschee gegangen, hat sich deutlich kritisch auch über den Islam ausgedrückt und ich glaube trotzdem, dass es für ihn schwierig war, in Deutschland so anzukommen, wo meiner Einschätzung nach die Kirche, egal welcher Konfession es, manchmal so an, ja, wie soll man sagen, Glaubwürdigkeitsprobleme hat, gerade bei jungen Menschen. Mhm. Er hat das schwierig gefunden, glaube ich, dass wir nicht in die Kirche gegangen sind. Wir sind da ganz offen mit umgegangen. Auch da hat es keine großen Streitereien gegeben.
Mhm. Lebt er nach wie vor bei Ihnen?
Nein, er ist auf eigenen Wunsch im Februar dieses Jahres ausgezogen. Sein Bruder wohnt auch hier in Deutschland und er wollte mit seinem Bruder in eine Wohngemeinschaft ziehen. Also das hat leider nicht geklappt, muss man ehrlich sagen. Wir waren ein bisschen betroffen, mein Mann und ich, weil wir gerne noch länger mit ihm gelebt hätten. Aber wir haben diesen Wunsch respektiert, genauso wie wir den Wunsch unserer Kinder respektiert haben, als sie dann rausgezogen sind.
Aber Sie haben guten Kontakt nach wie vor, ne?
Ja, er hat mir heute Nacht zum Beispiel wieder über WhatsApp geschrieben und hat mich gefragt, ob ich ihm helfen könnte, jetzt ein Zimmer zu finden, weil er leider in einer Flüchtlingsunterkunft wohnt. Wir können das leider jetzt nicht mehr anbieten, weil wir das wieder vermietet haben, aber wir werden ihn sicher unterstützen.
Eine tolle Geschichte, die ihre Höhen und Tiefen hatte. Danke, dass Sie so ehrlich davon erzählt haben. Sie haben über all das ein Buch geschrieben und zwar zusammen mit Ellen Klant. Frau Klant, auch Sie haben die Ärmel, kann man glaube ich sagen, hochgekrempelt und richtig angepackt. Sie sind pensionierte Lehrerin und Sie haben sich gedacht, Mensch, ich habe doch auch Kompetenzen und die will ich einbringen. Was genau haben Sie getan?
Nun, ich habe zusammen mit anderen pensionierten Lehrerinnen und Lehrern in den Sommerferien eine sogenannte Sommerschule angeboten für 60 Flüchtlingskinder. Das hat voriges Jahr angefangen, dieses Jahr haben wir es wieder gemacht. Da haben wir 3 Wochen Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, nicht beschult, aber bespielt und geschult, also Deutschunterricht und Ausflüge gemacht, Bonn kennengelernt, so etwas.
Wie das war und wieso es auch da natürlich die ein oder andere Hürde zu überwinden gab, darüber reden wir gleich weiter in der Sendung Das Thema zur Buchmesse Migration in Bonn. Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind.
Domradio, das Thema.
Wir machen das, Leben mit Flüchtlingen. So heißt das Buch aus dem KIT Verlag, in dem ganz viele Geschichten zum Leben mit Flüchtlingen erschienen sind. Die 2 Herausgeberinnen dieses Buches sind bei mir im Studio. Und wir sprechen jetzt über die Organisation einer Sommerschule für ganz junge Flüchtlinge, die Ellen Klant, selbst pensionierte Lehrerin, auf die Beine gestellt hat. Frau Klant, über 60 Kinder haben Sie so betreut. Ich kann mir vorstellen, das ist auch erstmal eine logistische Aufgabe, die alle zu dieser Sommerschule überhaupt hinzubekommen. Wie hat das geklappt?
Die Schule, die uns aufgenommen hat, mit Unterstützung der Stadt Bonn, das muss ich grundsätzlich sagen, es gab von ganz vielen Seiten ganz viel Unterstützung. Die liegt in der Mitte von Bonn und die Flüchtlingsunterkünfte sind teilweise sehr weit weg. Im ersten Jahr haben wir das alles mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht, teilweise anstrengend war für die Begleiter, die ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter, weil sie morgens hin mussten, die Kinder holen zur Schule, mittags das Gleiche wieder zurück. Mhm. Im zweiten Jahr hatten wir Unterstützung durch das Erzbistum und konnten daher Kleinbusse mieten, die einen Teil der Kinder, die von weiter weg waren, dorthin gebracht haben. Aber es blieb trotzdem eine Herausforderung. Mhm. Ja.
Waren denn alle Kinder gewillt, da hinzugehen überhaupt, das Angebot anzunehmen?
Ja, also die Kinder wir haben offiziell um 10 angefangen, die waren teilweise um 8:30 da. Und mochten auch gar nicht wieder weggehen. Mhm. Also denen hat das totalen Spaß gemacht. Das kann man sich ja auch vorstellen. In den Unterkünften selber sind keine Angebote. Und wir haben ja mit denen gespielt und auch gelernt. Viele waren sehr, sehr lernwillig. die allermeisten. Und das wollten die unbedingt. Und die hätten auch 6 Wochen gemacht.
Sie haben das alles natürlich nicht alleine stemmen können. Sie hatten Hilfe von vielen Ehrenamtlern, auch ganz jungen. Erzählen Sie mal.
Ja, also wir waren 6 oder 8 pensionierte Lehrerinnen und Lehrer. Und unser Konzept war aber von vornherein, auch junge Menschen mit ins Boot zu holen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler dieser Schule, Studierende und auch von anderen Schulen. Also wir hatten ganz viele junge, sehr engagierte, ehrenamtliche Helfer, die in den Sommerferien 3 Wochen bei uns waren.
Auch diese Geschichten darüber sind in diesem Buch, das Sie zusammen herausgegeben haben, erschienen. Warum war es Ihnen wichtig, das alles in ein Buch zu packen? Vielleicht frage noch mal an Frau Paas-Weingartz.
Es war natürlich für uns jeweils auch eine Verarbeitung einer neuen Situation. Ich kann das für mich sagen, also einen jungen Flüchtling aufzunehmen, ist ja nun keine Alltäglichkeit. Und ich habe persönlich mit dem Beschreiben des täglichen Lebens vieles selber verarbeitet. Und ich habe gerade in einer Zeit in Deutschland, wo es doch eine Stärkung von, ich sag mal, rechtsradikalen oder fremdenfeindlichen Kräften gibt, habe die Notwendigkeit gesehen, damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Ein positives Beispiel zu sagen, wir haben hier Menschen, die zu uns gekommen sind, weil sie in Not sind, weil sie unter politisch horrenden Bedingungen gelebt haben. Und wir müssen die Türen öffnen. Uns geht es gut. Wir können die Tische größer machen. Ich denke, dass ein Land, was einen Zweiten Weltkrieg mitverschuldet hat oder verschuldet hat und viele Menschen zu Flüchtlingen gemacht hat, dass es eine wichtige Aufgabe für uns ist, die Türen zu öffnen und nicht zu sagen, wir schotten uns ab.
Gleichzeitig auch eine Bevölkerung, die selber mal auf der Flucht war. Ne?
Genau.
Jetzt lesen Sie im Rahmen der Buchmesse Migration aus Ihrem Buch darin viele Geschichten von Ehrenamtlerinnen, Ehrenamtlern, Engagierten, die sich da eingebracht haben. Und am Ende sagen tatsächlich alle, ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Können Sie das irgendwie aus Ihrer Sicht, Frage an Sie beide, nochmal erklären? Wie ist das am Ende? Jetzt hat man die Ärmel hochgekrempelt. Wie fühlen Sie sich damit heute?
Ja, also das die Rückmeldung der Kinder, die ist so enorm gewesen und der Eltern, das muss man auch sagen, so enorm positiv und dankbar, dass das für uns eine wunderbare Erfahrung war. Abgesehen davon, dass wir viel gelernt haben über Sprachen, über Essen, über Gebräuche, ja.
Frau Paas-Weingartz, was hat sich konkret für Sie verändert vielleicht?
Ja, also ich teile das absolut. Es ist, war eine Bereicherung und ich würde mir wünschen, Armin würde noch mit uns leben. Ich habe eben auch aufgrund von einigen negativen Erfahrungen mit Bekannten, mit Verwandten, die sich deutlich fremdenfeindlich geäußert haben, kann ich heute sehr sagen, wir haben es versucht, wir haben unseren Teil gemacht und es war schwierig, aber ich möchte diese Phase in meinem Leben nicht missen, zumal ich ja einen Sohn wieder gewonnen habe.
Doro Paas-Weingartz, ehemalige Kommunalpolitikerin und Ellen Klant, pensionierte Lehrerin, zu ihrem Buch Wir machen das, zu sehen auf der Buchmesse Migration. Ganz herzlichen Dank, dass Sie beide da waren und uns von diesen wirklich tollen Geschichten erzählt haben. Dankeschön.
Domradio. Das Thema.
Ja, es klingt erstmal so schön einfach. Ankommen, Teil werden, gemeinsam gestalten. Das ist das Motto der Buchmesse Migration in Bonn, die 11. ihrer Art. Die Frage ist, wie genau geht das, wenn am Ende natürlich auch vieles trennt? Eine Eigenschaft der Literatur ist es, dass sie dort, wo man ja vielleicht einfach mal nicht weiterkommt, Verbindungen und Empathie zum Fremden schaffen kann. Die 11. Buchmesse Migration macht sich deshalb auf die Suche nach diesem Verbindenden in der Literatur, nutzt sie. Und Sie können sich das an diesem Wochenende im Haus der Geschichte anschauen, kostenlos, wenn Sie mögen. Ich begrüße jetzt nochmal meine Gäste, die die ganze Zeit hier im Studio waren. Christian Vandenkerkhoff, das ist der Geschäftsführer des BIM, und Klaus Thüsing sind nach wie vor da, der Vorsitzende des Deutsch-Afrikanischen Zentrums. Zum Abschluss dieser Themensendung würde ich gerne nochmal wissen, für wen ist diese Messe am Ende denn was?
Ja, eigentlich für jeden. Also das ist unser Anspruch, dass jeder, der in unserer Gesellschaft lebt, sicher auf die eine oder andere Art und Weise damit auseinandersetzt. Was bedeutet das ankommen, Teil werden, gemeinsam gestalten. Natürlich nicht erst in der letzten Bundestagswahl oder seit 2015 ist das Thema Migration oder Flucht nochmal verstärkt auf die, sag ich mal, ins Sichtfeld gerückt, aber auch vorher schon. Und das ist etwas, wo ich denke, jeder von uns muss sich da irgendwo verorten und sich da eine Meinung schaffen. Und je informierter diese Meinung ist, umso besser. Und deswegen ist es natürlich ein ganz besonderes Anliegen von uns, so viele Menschen wie möglich zu uns zu bekommen, in den Dialog zu bekommen und wie Herr Thüsing ja auch in Bezug auf afrikanische Autoren zum Beispiel gesagt haben, die einfach mal zu lesen, einfach wirklich zu verstehen, was ist denn da eigentlich wirklich los? Oder wie Ali Can auch gesagt hat, einfach mal tatsächlich mit Menschen ins Gespräch kommen, die selber jetzt, wie er sich nennt, Asylbewerber unseres Vertrauens dann sind und dann einfach mal gucken, was ist denn da wirklich los.
Sie haben das Jahr 2015 angesprochen, jedem Glas klar, wahrscheinlich in Erinnerung. Diese Bilder im Fernsehen, hat sich die Messe seitdem verändert? Weil die gibt es ja schon ein bisschen länger. Merkt man das?
Ja, man merkt es natürlich schon, dass wir versuchen, das war immer unser Anspruch, uns kritisch mit aktuellen Themen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und insofern ist es klar, dass wir das Thema aufgreifen und versuchen, das eben auf alle möglichen Arten zu tun. Wir versuchen es durch Fachvorträge zu machen, gerade jetzt eben zum Thema, wie viele Sklaven halten wir eigentlich durch unser Konsum? Das ist ein ganz wesentlicher Fluchtgrund. Also wo ist eigentlich unsere Rolle oder unser Beitrag dazu, dass immer mehr Menschen auf der Flucht sind, aber eben auch im Ankommen. Und da haben wir auch sehr, sehr schöne Beispiele, so wie wir eben gehört haben, wie das funktioniert, wie das manchmal auch nicht funktioniert. Läuft ja nie immer alles glatt, aber da müssen wir auch drüber reden, ins Gespräch kommen und gemeinsam eben auch weiterdenken.
So ein bisschen das Gefühl habe ich, wenn ich ins Programm gucke, ist es auch so ein Bazar, an dem man sich einfach mal austauschen kann. Also Initiativen aus der Migrations- und Flüchtlingsarbeit können reden über ihre Konzepte und Erfahrungen. Merken Sie das auch, dass so ein Netzwerk da irgendwie zusammenkommt?
Ja, natürlich. Das ist ja auch unser Anliegen, so viele Akteure wie möglich zusammenzubringen. Und eben nicht nur aus einem Bereich, sondern wir laden ja alle Besucher ein. Auch die, die sich vielleicht, ja, ist ja auch bei dieser Hotline, also besorgte Bürger. Auch die laden wir natürlich ein, zu kommen, sich zu äußern. Gerade jetzt Freitagabend, denke ich, ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Wie offen sollen unsere oder können unsere Grenzen sein? Das sind ja ganz hochaktuelle Themen. Ne? Wenn wir an die Jamaika-Sondierungen denken, Obergrenze, Familiennachzug, daran bricht es sich ja oft sogar.
Sie rechnen mit rund 5000 Besuchern, die neben Büchern, Diskussionen und Austausch auch ganz andere Sachen noch geboten bekommen. Zum Beispiel singt, habe ich gesehen, der Internationale Chor der Universität Bonn. Auch Musik zum Beispiel spielt eine Rolle.
Ja, natürlich. Musik ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument der Verständigung, wo man auch nonverbal einfach mal einen Zugang schafft, wo der Rhythmus alleine einen da dazu bringt, teilzuhaben und teilzuwerden. Und über alle Verständigungsschwierigkeiten hinweg gelingt über Musik oft dann ein Zugang. Und das wollen wir natürlich auch nutzen und nochmal aufzeigen, wie bereichernd auch das für unser kulturelles Leben in Deutschland ist.
Herr Thüsing, und ich habe gesehen, es gibt sogar ein afrikanisches Buffet, Köstlichkeiten aus unterschiedlichen Regionen Afrikas, auch vegetarisch. Findet man Sie da?
Ja, auf jeden Fall findet man mich da. Trinkend und essend, das gehört ja zum Leben. Und die afrikanische Küche ist etwas Besonderes. Der Kontinent hat auch da viel anzubieten, wie man auch erfahren kann. Wenn man mal in eine Buchhandlung geht, die eine entsprechende Abteilung hat, findet man sehr viele Bücher über afrikanische Küche. Und wir zeigen das. Eine Afrikanerin hat ein Party-Service gegründet, die aus Ruanda kommt, lange in Deutschland lebt. Und die ist berühmt in ganz Bonn, in der ganzen Region, für ihre wunderbaren Gerichte. Also werden wir auch diesen Reichtum, den uns Afrika bringt, erfahren können und schmecken können, afrikanische Küche.
Ich glaube, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Alle Sinne werden angesprochen. Klaus Thüsing, er ist für die Organisation des Afrikatages zuständig, und Christian van den Kerkhoff, Geschäftsführer vom BIM. Die waren hier bei mir zu Gast. 2 Stunden ging es bei uns um die 11. Buchmesse Migration. Ja, ich wünsche Ihnen einfach von Herzen eine tolle, erfolgreiche Messe und sage nochmal ganz lieben Dank, dass Sie da waren.
Ja, danke schön.
Auch Ihnen herzlichen Dank.
Und damit sage ich Tschüss. Mein Name ist Verena Tröster. Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.